Digga. Ja, alles okay. So, ja, dann herzlich willkommen zu der letzten Veranstaltung diese Woche. Ich glaube, diese Woche war für Sie schon ein bisschen sportlich, nehme ich mal an. Viele Veranstaltungen, viele Einführungen, vieles Neues. Und hier jetzt, ha, ich sehe den ersten Fehler. Es ist natürlich nicht die Vorlesung 3, sondern weil wir das die Reihenfolge ein bisschen geändert haben, die Vorlesung 2. Und ich werde jetzt eigentlich nur über die praktische Informatik sprechen, also Programmierung plus. Wenn Sie sich erinnern, heute Morgen hatten einige Kommilitonen von Ihnen Probleme, sich für die Mentoringgruppen einzutragen, haben das berichtet. Okay? Ganz relaxed sein. Es ist folgende Situation. Also als Ergebnis, das, was Sie eingetragen haben als Gruppenwunsch, ist in der Datenbank. Das steht auch nochmal im Forum. Also es ist in der Datenbank angekommen. Herausforderung ist nur, dass wenn Sie sich zweimal über den CAS-Server nacheinander anmelden, behält er Ihre erste Anmeldung bei und setzt es nicht um. Und die erste Anmeldung geht immer auf die vorherige Sache, die Sie gemacht haben. Also wenn Sie dann Fehlermeldungen kriegen, liegt das daran. Das ist nicht so ganz einfach abzustellen. Es geht aber in der Regel, wenn Sie geduldig sind. Das heißt, Browser ausschalten, 10 Minuten warten, dann wieder einloggen. Dann hat er das vergessen. Das klingt jetzt ein bisschen bekloppt und verrückt. Ein typisches Softwareproblem. Ich hoffe nie, dass Sie sich mit so einem Kram mal rumschlagen müssen irgendwann. Ja? In der Regel ist es so, dass der neueste, also der Input-Mechanismus, wenn Sie was eintippen, der funktioniert hundertprozentig. Das, was nicht richtig ist, ist unter Umständen, wenn Sie wechseln in diesen Sessions zu einer anderen Veranstaltung, also eins zu machen und dann ins nächste reingehen, dann sehen Sie wieder die Termine von dem ersten. Ja. Ja, das ist okay dann. Nein, das Zweite, was Sie zu zweiten gemacht haben. Also Sie können alles, was Sie eingetragen haben, dadurch, dass Sie nochmal nachgucken, auch wieder überschreiben. Immer das, was Sie zuletzt gemacht haben, geht jetzt in die Anmeldung. Ja, es ist ein bisschen blöd. Aber bis ich Ihnen das jetzt genau im Detail erklärt hätte, woran das liegt, ja, dann säßen wir heute Abend um 8 Uhr noch. Und das wollen wir, glaube ich, alle zusammen nicht. Also ich will mal sehen, dass wir so um kurz nach 3 fertig sind. Worum geht es heute? Also diese Session jetzt und die Session am Dienstag, da findet ja nochmal Einführung in das Studium statt, da geht es um die Vorstellung der Teilgebiete der Informatik. Und zwar mit ein bisschen Geschichte, Sie werden sehen, das ist wirklich nicht viel. Und insbesondere der Ausprägung, wie das hier an der Goethe-Universität ist. Und welche Teilgebiete haben wir da? Na, der Esel nennt sich immer zuerst. Das ist zunächst einmal die praktische Informatik. Informatik. Oder wie wir heute auch sagen, eigentlich das Modernere ist Informatik der Systeme, Software. Der Softwareteil. Und dann gibt es die technische Informatik, klassisch. Moderner Informatik der Systeme, Hardware, der Hardware-Teil. Und dann gibt es die theoretische Informatik. Da lernen Sie schon etwas von kennen, in Person der Frau Schweikart und Modellierung. Und dann gibt es noch die angewandte Informatik. Okay. Zum Beispiel Bioinformatik, Wirtschaftsinformatik, aber eben auch andere Felder noch, in denen Informatik angewandt wird. Und heute als Kurzfassung nur das, das vertrete ich jetzt. Und am Dienstag, und das ist eigentlich wichtig, dass Sie da auch Ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen motivieren, am Dienstag zu kommen. Da stellt Frau Schweikart, stellt dies hier vor. Und der Herr Hedrich, Lars Hedrich, stellt die technische Informatik vor. Und zwar auch nach diesem Muster, so ein bisschen, wie ist die Geschichte, wie hat sich das entwickelt? Und dann als zweites, was finden Sie dazu hier in Frankfurt? Ja. Und Hardware haben die Leute, die jetzt im zweiten Semester sind, ja schon gemacht. Die kennen auch schon Herrn Hedrich. Und ich denke, es ist gut, wenn Sie ihn auch ein bisschen kennenlernen, mal gucken, was ist das für ein Typ. Ja. Und dasselbe, Frau Schweikart kommt am Dienstag auch. So, und ich mache jetzt die praktische Programmierung. Und worum geht es in der praktischen Programmierung? Kann man jetzt großspurig sagen. Es geht um Programmieren plus plus. Alles, was ums Programmieren ist, um das praktische Erzeugen von Programmen. Und dazu nochmal zur Erinnerung. Warum ist das wichtig? Warum haben wir das eingeführt? Na, um Ihnen einen Überblick zu geben und Ihnen auch konkret zu helfen in möglichen Krisensituationen. Das Wort Krise ist jetzt hier sehr ähnlich zu verstehen wie das Wort Problem. Ich habe da heute Morgen schon drüber geflaxt. Ja. Es ist nicht unbedingt was Negatives. Denn aus Krisen entstehen Lösungen und die Lösungen bringen Sie wirklich weiter. Gerade in der Informatik. Wir kommen gleich darauf zurück. Das erste haben wir gestern gemacht, Geschichte, jetzt die Praxis, machen wir heute das rot gefärbte und dann Hardware und Theorie am kommenden Dienstag. Viertens habe ich noch Fragezeichen hingeschrieben. Es wird da aber insbesondere um Prüfungsvorbereitung gehen. Wie macht man das systematisch? Schon am 13.11., das ist früh, aber man kann ja schon mal zu dem Zeitpunkt daran denken. Aber auch, wenn Sie in dem Moment das Gefühl haben, hey, ich verstehe eigentlich gar nichts mehr, ich schaffe keine Übungsaufgaben, ich pack's nicht, ja, ist das vielleicht genau das Richtige, da dann mal zu kommen. Und ganz zum Schluss, wie geht's weiter? Das sind die Vorlesungen. Was Sie sofort begriffen haben, ist, dass es hier keinen Klickzähler gibt und dass Sie keinen Stempel irgendwo kriegen und dann einige Ihrer Kommilitonen schenken sich das auch. Gut. Vielleicht nicht die beste Idee, aber eine mögliche Idee. Die Mentoring-Sitzungen, die übernächste Woche beginnen, also nicht nächste Woche, halt, das ist falsch. Ha. Übernächste Woche. Ah, nee, das kann man gut korrigieren. Übernächste Woche. Bitte? Ja, sind halt zwei Ende jetzt, danke. Das übernächste Nächste, danke. So. Er mag mich nicht, haben Sie es gemerkt? Okay. Übernächste Woche, also nicht nächste Woche, sondern die Woche danach. Und dann an verschiedenen Terminen, die konkreten Termine bekommen Sie ja. Das sind Pflichttermine. Da müssen Sie an 4 von 5 Sessions teilnehmen, sonst kriegen Sie diese 2 Credit Points nicht. So. Und um welche Themen geht es da? Erste Thema ist Kennenlernen Ihrer Gruppe, die Leute, ganz aktuelle Fragen und Probleme behandeln. Die sind jetzt vielleicht an manchen Stellen schon da, im Laufe der nächsten Woche werden noch mehr Fragen kommen. Und das sind ältere Studierende, die können Sie wirklich mit allem belatschern. Ja? Sind auch all, also die meisten sind Leute, die das schon mal gemacht haben. Also Sie kriegen die nicht klein. Fragen Sie. Das ist das Wichtige. So. Und dann das Zweite ist, die zweite Mentoring-Sitzung ist dann die Woche ab dem 19.11. Und das ist immer einfach zu merken. Die Mentoring-Sitzungen sind immer in der nächsten Woche, wenn die Vorlesung war. Ganz grundsätzlich. Ja. So, und dann heißt es da, ich verstehe nichts mehr. Nicht alle von Ihnen, aber einige werden in diese Krisensituation kommen. Und dass Krisen etwas Positives ist, werde ich Ihnen gleich zeigen. Und danach, 3, so kurz vor Weihnachten, da machen wir mal eine spezielle Session, Einordnung meiner Leistungen. Weil dann haben Sie ein erstes Feedback, Sie haben Übungspunkte bekommen oder auch nicht bekommen, haben jetzt irgendwie so den Eindruck, ja, ich bin ja gar nicht so gut, wieso bin ich eigentlich nicht so gut, ich war immer so gut und so. Versuchen Sie das mal mit Ihrem Mentor dann gemeinsam einzuordnen. Wahrscheinlich kommen Sie dann zu viel positiveren Ergebnissen. Und dann ab Januar geht es dann wirklich in die konkrete Phase der Prüfungsvorbereitung und der Prüfung selbst. Ja? Wie mache ich das? Was vermeide ich? Wie tue ich das? Das sind ja schon so wie Abiturprüfungen ein bisschen länger, 3 Stunden Klausur dann. Da sollten Sie schon ein bisschen darauf vorbereitet sein. Und nicht durch Dummheit da dann durchfallen. Und dann die letzte Session ist die dann in den Semesterferien. Das vereinbaren Sie ganz individuell in Ihrer Gruppe am letzten Tag. Wann wollen wir uns nochmal treffen? Das kann am Anfang der Semesterferien sein. Das kann am Ende der Semesterferien sein. Das ist uns vollkommen egal. Das organisieren Sie mit den Mentoren. Und da machen Sie auch im Grunde genommen, was Sie wollen. Ja, also ja, es kann sein, dass in manchen Mentorengruppen eher über die Ergebnisse von Modellierung gesprochen werden will, in der anderen eher über was anderes. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber dass Sie diesen Kontakt haben, ist wichtig zu Kommilitonen und Studierenden. Und da sollen eben Ihre Krisen besprochen werden. Und das ist im Grunde genommen der Inhalt, den ich jetzt noch vorhabe. Also hat da noch jemand Fragen zu? Gerne, also. Nee. Ich möchte jetzt ganz kurz über die Geschichte sprechen und da werden Sie diesen Begriff Krise schon wieder hören und dann Ihnen kurz die Professuren vorstellen, die in der praktischen Informatik da sind und dann Ihnen ganz kurz vorstellen, welche Wahlmöglichkeiten haben Sie denn nach dem 4. Semester. Das, was dieses kleine Gebiet Spezialisierung ab dem 4. Semester, was gibt es denn da für Möglichkeiten? So, und nochmal zur Erinnerung, es ist wichtig, es geht ums Programmieren, dieses Bild haben Sie ja schon gesehen. Und Programmieren ist ein kleiner Teil, aber der Kern von das Ganze. Und Geschichte der Informatik kann man sehr unterschiedlich betrachten, aus sehr unterschiedlichen Gesichtspunkten. Wir beschäftigen uns jetzt nur mit einem Gesichtspunkt, nämlich wie hat sich die Software, die Programmentwicklung entwickelt. Und alles andere überspringen wir jetzt mal. Diesen Irrtum habe ich Sie heute Morgen schon hingewiesen. Ja, das hat man wirklich geglaubt. Die Realität ist irgendetwas anderes. Und ist das, dass Softwaresysteme das Stabile sind. Also große Softwaresysteme, nicht ein kleines Programmchen. Ja, aber große Systeme sind das wirklich Stabile. Und die Hardware wird ständig da unten drunter ausgetauscht. Also ganz anders, als man sich das gedacht hatte. So, und das ist jetzt zu der Geschichte tatsächlich ein bisschen zurückgeblickend. Auch die Softwareentwicklung begann eigentlich mit Charles Babbage, was ja durchaus interessant ist, 100 Jahre vor allen anderen. Und er hat 1847 also Teile seines Rechenwerkes wirklich vorgestellt, nicht den kompletten Rechner. Aber diesen Teil hat er vorgestellt. Und das ging weiter, die Entwicklung. Allerdings hat man ihm dann nicht mehr genug Geld gegeben. Er war sauer und stinkig und alles Mögliche. Ist dann auch viel ins Ausland gefahren. Sein Sohn hat 1871 dann wirklich ein Demo-Modell fertiggestellt, also die wichtigsten Teile, aber eben wirklich nur eine Demo. Und ansonsten hat das System wirklich schon interessante Features gehabt. Aber das würde ich jetzt nicht erwähnen, gäbe es nicht die Ada Augusta Byron. Und ich sagte ja schon, Charles Babbage war ein bisschen stinkig, weil der englische Staat hat ihm kein weiteres Geld gegeben, er konnte nicht weiterbauen. Und dann ist er so durch Europa gefahren und hat unter anderem in Italien einen dort bemerkenswerten Vortrag über Computer und über seine Analytical Engine gehalten. Und das hat ein Italiener in Italienisch, hat da Notizen zu gemacht, was er da so erzählt hat. Eine Mitschrift angefertigt, wenn Sie so wollen. Und diese Mitschrift ist wieder nach England gekommen. Und diese Ada Augusta Byron, der ist das in die Finger gekommen. Sie kannte eben auch Charles Babbage. Wie gut, weiß ich nicht, aber weiß man auch nicht. Aber ihr ist das in die Finger gekommen und sie hat diesen italienischen Text zurück übersetzt ins Englische. Also Charles Babbage hat es ja in Englisch gesprochen. Es waren italienische Notizen und sie hat das übersetzt. Aber nicht nur übersetzt, sondern sie hat auch Fußnoten als Übersetzerin gemacht. Ja, also wie das so heute auch üblich ist. Und hat versucht, bestimmte Sachen aufzuklären. Und das ist eine der besten Dokumentationen über die Analytical Engine, die wir haben. Und sie hat eben noch mehr gemacht. Sie hat im Grunde genommen sich erdacht, wie man denn diese Maschine programmieren müsste. Und darum entstand dann der Mythos, ist natürlich ein bisschen aufgebaut, dass sie im Grunde genommen die erste Programmiererin der Welt war. Aber wie gesagt, nur aufgrund ihrer Übersetzungstätigkeiten und der analytischen Fähigkeiten, das zu durchdringen und zu verstehen. Und dann hat sie Beispiele dazu gemacht. Und die hat sie als Übersetzungsanmerkungen ihrem Text beigefügt. Und so ist es bekannt geworden. Das waren diese Fußnoten. Und ansonsten war sie Countess. Ich glaube, Countess ist Baronin, also irgend so ein Adelkram. Und das war ihre Leistung, die sie gebracht hat. Programmieren, ausprobieren konnte sie es ja nicht, weil die Maschine ja nicht lief. Ja, okay. Weiß ich auch nicht, ob sie das gemacht hat. Wir haben ja das Bild gesehen, man sieht da durchaus eine adlige Dame einmal gezeichnet und das scheint schon eine Fotografie zu sein oder sowas Ähnliches, aber gut. Und das ist eigentlich das Wichtige, was Sie sich zu Herzen nehmen sollten. Vielleicht liegt es an den Personen, die in der Informatik agieren. Vielleicht liegt es auch an dem Fach, ich weiß es nicht. Aber wir können heute rückblickend wirklich feststellen, dass sich die Informatik immer nur wirklich in großen Stücken bewegt hatten, wenn sie in eine Krise gelaufen waren. Also nicht freiwillig. Alle Informatikerinnen und Informatiker sind faul scheinbar. Ja. Man bewegt sich erst dann, wenn es nicht mehr anders geht. Und so kann man auch vernünftigerweise, so ist es tatsächlich, so Perioden in der Informatik abstecken und wirklich festhalten. Und die erste Krise, die wir hatten, war insbesondere eine Krise bei IBM. Das war in den 65er Jahren, also man programmierte schon zum Teil in Hochsprachen, aber eben auch noch viel Assembler. Und da ging es darum, ein neues, großes Betriebssystem, auch mit neuer Hardware, zu entwickeln. IBM zu der Zeit, ich hatte es ja schon gesagt, heute Morgen, 70% des Weltmarktes, also absoluter Führer der gesamten Entwicklung. Und genau diesem Weltmarktführer, dem passiert es, dass die Hardware längst fertig war und sie absolut nicht mit der Softwareentwicklung fertig wurden. Absolut nicht. Sie haben mehr als ein Jahr Verzögerung gehabt. So eine Firma. Mit all den Erfahrungen, es gibt ein interessantes Buch dazu, The Mythical, also The Mythical Man Months, diese Berechnung in Mannmonaten, wird da auch kritisiert, übrigens von dem Softwarearchitekten, der damals die ganze Geschichte geleitet hat. Denn es ist so, ist das Projekt kompliziert genug, dann nützt es überhaupt nichts, wenn Sie mit einmal die Mannschaft, die Programmierermannschaft verdoppeln. Weil bis die alle wieder eingearbeitet sind und sinnvolle Teile machen können, hätten die paar Leute, die vielleicht am Anfang dran waren, das auch geschafft. Da hat man gemerkt, so geht es nicht. Also so, wie wir es bisher gemacht haben, Programme als künstlerischen Ausdruck geschrieben, so als Spaß, macht doch Spaß, ein bisschen programmieren. So geht es nicht, zumindest nicht in der Businesswelt. Und wie gesagt, es hat niemanden anders erwischt, sondern IBM. Ja. Und das war der Grund dann auch, dass man gesagt hat, okay, da müssen wir was anderes machen. Und das, was schon nahe lag, gab viele Ideen dann, aber was nahe lag, war die Informatik in einen ingenieurmäßigen Ansatz. Also dieses Künstlerische, wir schreiben und suchen uns irgendwelche Befehle aus, das wegzulassen, sondern zu sagen, das machen wir wie eine Konstruktion einer Maschine. Wir machen da eine Ingenieurwissenschaft draus, also Software Engineering. Und interessanterweise auch dieser Begriff wurde auf einer Konferenz in Deutschland geprägt, eine englischsprachige Konferenz in Garmisch-Partenkirchen, auch ganz nett. Ja. Hat man sich 1965 zusammengesetzt und hat gesagt, das müssen wir versuchen, die Informatik zu einer Ingenieurswissenschaft zu machen. Auf der Basis dieser Krise. Man suchte nach Lösungen. Ja. Ergebnis war, dass Hans-Jürgen Hoffmann, also der Darmstädter Kollege, der seit der Zeit Software Engineering macht, er war früher war auch Fellow von IBM, ist von IBM zurück zur Uni gekommen, sagte, ich habe jetzt 30 Jahre Software Engineering gemacht und hat alles nichts gebracht. So geht es auch nicht. Aber damals, also so, wie man es damals versucht hat. Das heißt jetzt nicht, dass die einzelnen Ansätze alle falsch waren. Da haben sie viele, viele, viele brauchbare Ansätze. Aber so einfach ist Informatik nicht in eine Ingenieurwissenschaft transformierbar. Es geht einfach nicht. Wir haben es jetzt fast 50 Jahre versucht, geht nicht. Das heißt nicht, dass einzelne Methoden bei der Softwareentwicklung sehr sinnvoll sein können. Okay? Aber das ist die Good News für Sie. Das sichert Ihnen nämlich auf jeden Fall Jobs. Also so einfach, das wie ein Ingenieur zu machen, wird nicht gehen. Okay, das war die erste Krise. Zweite Krise, Mitte der 70er Jahre. Man merkte, okay, die Projekte werden größer und komplexer. Software Engineering versucht man, aber löst nicht alle Probleme. Wenn Sie ein Projekt haben mit 200 Leuten daran beteiligt, hey, dann müssen Sie die managen. Die können Sie nicht so, ja, einfach so laufen lassen und mal so grob einteilen. Und ein Projekt baut ja auf dem anderen an, auf, mit komplexen Zusammenhängen. Also das war auch eine Einführungskrise. Man musste sich um etwas kümmern und da sind dann Elemente des IT-Projektmanagements entstanden. Und da ist auch entstanden, dass fast alle Softwareprojekte, also dass alle Softwarevorhaben heute als Projekt durchgeführt werden und nicht in irgendeiner anderen Organisationsform. Ja? Und da gibt es spezielle Regeln und Vorgehensweisen und Hilfsmitteln, die man dann auch noch entstehen kann. Wieder eine Krise hat die Informatik bewegt, wenn Sie so wollen. Ja, um Mitte der 80er Jahre gab es da wieder nochmal ganz dick. Also das ist mit der Informatik fast so wie im richtigen Leben. Wichtig sind nicht die dummen Zehnerjahre, also wenn Sie 30, 40, 50, 60 werden, die sind vollkommen unwichtig. Entscheidend sind die Fünferjahre. Mit 5, 6 Jahren kommen Sie in die Schule. Das ist ein großer Schritt für Sie. Mit 15 können Sie sich vielleicht noch erinnern, wie Sie Ihre Eltern in der Pubertät geärgert haben. Sie werden erwachsen. Ein großer Schritt. Das ist nicht mit 10, nicht mit 20. Mit 15. Also mit den Wechseln. Mit 25? Ja, vielleicht sind Sie fertig mit 25 mit Studieren. Also, aber in diesem Zeitraum, nicht mit 20, ist die große Umstellung. Sondern dann beginnt die große Umstellung, Einstieg ins Arbeitsleben. Ich will jetzt nicht weiter deklinieren, geht natürlich weiter. Aber es hört auf mit 65, da gehen Sie typischerweise in Rente. Sie unglücklicherweise mit 67, voraussichtlich. Ja, oder noch später, ich weiß. Aber ist ja egal. Genauso ging es der Informatik auch. In den 5er-Jahren, aber jetzt der Zeit, da passierte immer was. Mitte der 80er-Jahre die wirklich große Projektkrise. Denn die Strukturen wurden immer komplexer. Das Internet war da. Es entstanden Netzwerke, entstanden Multimedia. Vorher hat ja keiner daran gedacht, dass man mal Audio, Sprache mit Computer bearbeiten könnte, dass man Video bearbeiten könnte. Ja? Hat wirklich niemand daran gedacht. Und da war es wieder nötig, was zu tun, weil die Projekte liefen wieder in die Krise. Die klassischen Software-Engineering-Modelle, Wasserfallmodell, werden Sie wahrscheinlich noch alles kennenlernen, ist aber alles historischer Quatsch. So geht es nicht. Man hat wirklich gespürt, so geht es nicht. Wir müssen eine andere Denkweise, eine andere Vorgehensweise erfinden, die uns hilft, diese Probleme zu beseitigen. Und das ist die Objektorientierung. Die werden Sie in dieser Vorlesung noch sehr, sehr genau kennenlernen. Und das sind nicht nur einige sprachliche Konstrukte, und so ein bisschen umtaufen. Was früher Helga hieß, heißt jetzt Gabi. So einfach ist es nicht. Es ist ein anderer Ansatz, es ist ein anderer Ansatz des Entwurfs. Aber ein gültiger Ansatz. Und vor allen Dingen ein Ansatz, der bis heute trägt. Objektorientierung ist State of the Art der Softwareentwicklung. Und das müssen Sie wirklich verstanden haben. Okay. Das ist Objektorientierung. Mitte der 90er Jahre, es geht weiter. Mit einmal, überall wurde mit einmal Software gebraucht. Und zwar Spezialsoftware, da ein bisschen Spezialsoftware, da ein bisschen Spezialsoftware. Man kann das auch vornehm ausdrücken. Die IT-Infrastruktur und das, was ich als IT für meine Firma am Platz hatte, wurde zum Wettbewerbsfaktor. Okay? Das heißt, man musste produktiver werden. Man musste auch in der Lage sein, Wegwerfsoftware zu schreiben. Also die ich mal einmal benutze, zweimal benutze und dann weg. Oder Sachen, die ich zum Prototyping, nur zum Ausprobieren benutze und dann weg. Und das war die Zeit, als so Sprachen wie Python, wie Ruby, wie Perl und PHP, das heißt Skriptsprachen entstanden. Das, was Sie jetzt zuerst lernen werden. Und das sind keine Sprachen, jetzt nicht enttäuscht sein. Die haben alle genau die gleichen Strukturierungsmittel und Vor- und Nachteile wie andere Sprachen auch. Aber es sind keine Sprachen, mit denen man große Softwareprojekte mit 3, 4 Leuten oder 10 oder 100 Leuten macht, die auf Jahre tragen sollen. Würde ich nie machen. Geht garantiert einen Bach ab. Aber das sind Sprachen, mit denen man schnell etwas erreichen kann, mit denen auch Sie schnelle Ergebnisse haben werden, die wenig Overhead haben, aber dieser Overhead ist dann in anderer Hinsicht auch Sicherheit, also die haben auch weniger Sicherheit. So. Und deshalb haben wir eine solche Sprache ausgewählt, damit es schnell geht mit Ihnen, dass Sie nicht überall stocken. Okay. Und etwas Zweites entwickelte sich. Das sind die Lösungen, die jetzt im Browser funktionieren. Also keine spezielle Anwendungssoftware mehr, sondern die Software kommt eigentlich vom Server zu Ihrer Anwendung und läuft direkt im Browser. Ja? Das ist also noch gar nicht lange her, das ist weniger als 20 Jahre, dass man sich überhaupt so etwas vorstellen konnte. Und das ist aber heute State of the Art und Slim Clients. Und warum macht man sowas? Eine Idee, warum man mit einmal so einen Webbrowser, wo man sich ja nur was ansaut, den als Laufzeitumgebung für Programme zu benutzen? Ja? Nein, doch, genau, die Klienten sollen belastet. Das läuft auf dem Client, also so mit JavaScript und solchen Sprachen. Das Problem ist, wenn Sie viele solcher Anwendungen haben, ja, und jetzt meinetwegen einen Software-Bug entdecken und Sicherheitslücke, dann müssen Sie das auf jedem System neu installieren. Ja? Alles, was Sie fest installiert haben, Sie kennen ja die Meldungen. Wir haben das und das und ich muss neu installieren. Das ist für eine Firma die Hölle pur. Weil Sie können einige zig Leute beschäftigen, die nichts anderes machen, als blödsinnig Programme nachzuinstallieren. Und hier ist die Idee, es ist alles da. Es ist der Browser, dieses eine Programm und in dem läuft dann das Programm ab. Und der Client ist also slim, der ist schlank und schmal und alles kommt in dem Moment, wo es gebraucht wird, vom Server. Wieder durch eine Krise entstanden, weil das Problem, was früher überhaupt nicht als Problem erkannt wurde, Arbeitsplatzrechner und ich gehe mal hin und her und installiere ein neues Programm, hat keiner als Problem gesehen. Mit einmal, als es so viele Leute benutzten, ist es ein Problem. Ist jetzt mit den Apps auch. Ja, mit den Apps, die Sie sich downloaden, müssten Sie andauernd neue Versionen downloaden. Ja. Ist das dagegen eine Browseranwendung, die nicht ganz so schick ist wie die App vielleicht? Ja. Sind Sie davon verschont? Denn aktuell, wenn Sie es aufrufen, wird die Software downgeloadet. Und sie läuft trotzdem auf Ihrem Smartphone. Okay. Das waren mal so Entwicklungspfade. Und heute ist die Informatik jetzt ganz sicher auf dem richtigen Weg? Naja, ich bin nicht so sicher. Also bei den eingebetteten Systemen bis zu 160 Prozessoren in einem PKW, da versucht man langsam wieder davon wegzukommen. Ja, weil der Entwicklungsleiter hier von Continental sagte mir auch ganz klar: Weißt du was? Das ist für uns nicht mehr beherrschbar. In allen Situationen, in allen, das alles aufeinander abstimmen. Wir müssen da was anderes machen. Wahrscheinlich werden es weniger Prozessoren. Und wie gesagt, beim Auto möchte also keiner den Bluescreen haben. Ja? Das vielleicht was anderes, was stärker meinen Bereich betrifft. Wir haben früher immer gesagt, okay, die Anwendungen müssen so geschrieben sein, dass sie der dümmste User, also der DAU, der dümmste anzunehmende User, das war sogar sprichwörtlich, und die müssen nicht nur aus Darmstadt kommen, ich darf das sagen, weil ich aus Darmstadt komme. Der dümmste anzunehmende User, für den muss das benutzbar sein. Die Frage ist, andere Leute haben das dann Heidi-Proof genannt, also auch nicht bös gemeint. Ist das die richtige Metapher? Denn auf der anderen Seite haben wir hochintelligente Wissenschaftler, die schwierige Sachen machen wollen und die kriegen die in diesem Programm nicht hin. Ja? Sie brauchen sprachliche Ausdrucksmöglichkeiten, also irgendwie Programmiersprachen, mit denen Sie was machen können. Und so kompliziert, wie es heute teilweise ist, das anzubinden dann an die Systeme, die Sie benutzen wollen, so geht es nicht. Also möglicherweise brauchen wir da wirklich was anderes. Viel probiert worden, nicht so richtig erfolgreich. Aber die sind ja nicht alle blöd. Ja? Die sind ja nicht alle die kleine Heidi von der Alm, die ganzen User, sondern die können ja was. Und die fühlen sich auch teilweise verärgert, wenn sie so behandelt werden. Das muss man auch sehen. Also vielleicht brauchen wir da etwas anderes. Also ich bin ziemlich sicher, dass wir da etwas anderes brauchen. Und nicht zu wissen, also und nicht zu vergessen, die Informatik ist nach meinem Begriff natürlich weder eine Naturwissenschaft, wir untersuchen nicht die Natur, sondern wir untersuchen das, was wir selber geschaffen haben. Okay. Sie ist auch nicht gleich Mathematik, also vielleicht eine Strukturwissenschaft. Das ist sie auch nicht, die Geisteswissenschaft ist sie auch nicht, Sozialwissenschaft auch nicht. Also was ist sie? Also hier an der Goethe-Universität ist sie dann in der Natur, ist sie eine Ingenieurwissenschaft, Haben wir eben gehört, ja, hat man versucht, am Ende auch nicht. Also was ist sie denn jetzt? Was ist denn das für ein Wesen? Ich habe gar keine Box für sie. Doch ich habe eine Box für sie. Und ich glaube, das ist auch das Interessante an der Informatik. Und diese Box, da steht außen Querschnittswissenschaft drauf. Und mir tut es gar nicht weh, wenn andere Leute denn das Querschnitt durchstreichen und da Hilfswissenschaft hinschreiben. Finde ich in Ordnung. Es gibt andere interessante Wissenschaften, zum Beispiel die Archäologie ist auch nur eine Hilfswissenschaft für die Historiker. Das macht nichts. Das Spannende für uns ist, dass wir uns auf andere Wissenschaften einlassen können, mit den Anwendungsfächern. Dass wir auch lernen können, wie Psychologen ticken. Dass wir auch lernen können, wie Mediziner ticken. Dass wir lernen können, wie Physiker ticken oder meinetwegen auch Mathematiker oder wie Kaufleute. Und das macht es so spannend. Das ist dieser Teil des sozialwissenschaftlichen Studiums in der Informatik, der viele Leute der Informatik überhaupt nicht zutrauen. Aber was für erfolgreiche Informatikerinnen und Informatiker irre wichtig ist. Denn sie können nicht alle Probleme dieser Welt kennen. Das heißt, sie müssen mit anderen Menschen, die die kennen und die auch Lösungsansätze haben, kommunizieren. Ja? Und das ist in der Anforderungsanalyse oder im partizipativen Softwareentwicklung, wo man versucht, die User teilnehmen zu lassen, der entscheidende Punkt. Also etwas ganz, ganz Spannendes, mit anderen Menschen umgehen, mit anderen Wissenschaften umgehen, alles das dürfen Sie in der Informatik, brauchen Sie in der Informatik. Sie können nicht alles machen, aber Sie können sich das Beste aussuchen. Und ich bin eigentlich auch sehr froh, dass wir hier auch Lehramtsausbildung haben, weil ich glaube, und zwar Lehramt an Haupt- und Realschulen, Lehramt an Gymnasium und auch Lehramt an Förderschulen. Und ich persönlich halte das für irre wichtig, dass wir auch diesen Teil der Bevölkerung nicht einfach vergessen und in die Tonne hauen. Und dass wir sie auch teilnehmen lassen an unserem modernen Leben. Und das findet nun mal, gestern Abend lange Zeit mit einem Theologen diskutiert, das findet einmal gestaltet durch die moderne Technik statt. Und das sagt heute auch die Theologie, das ist also Philosophie, Heidegger und so weiter. Der hat es schon 1939 so gesehen. Die Technik ist das, was die Welt bewegt und verändert. Und wir müssen die Technik verstehen. Und Informatik ist ein Teil der Technik. Gut. Viele, viele Aufgaben für Sie. Also Jobs en masse. Es ist sehr, sehr schwer im Moment Informatikerin zu sein und keinen Job zu kriegen. Also nicht gut für jemanden, der das Arbeitsamt belasten will. Das ist wirklich schlecht. So, diese Folie hatten wir schon. Das war wieder eine Frau. Ich habe es wahrscheinlich auch nur aufgelegt, weil es eine Frau ist. Diese Grace Murray Hopper. Also es ist keineswegs so, dass Informatik eine Männerdominanz hat. Eine Dominanz schon. Aber, und das ist auch das Schöne hier in Frankfurt, dass wir einen sehr hohen Frauenanteil haben. Also bevor Frauen jetzt das Studium hinwerfen, sollten sie es nochmal überlegen, ob sie nicht allein deshalb, weil sie so gefragt sind in der Informatik, hier bleiben wollen. Ich verrate Ihnen noch aus meiner persönlichen Historie dafür, also wie gesagt, ich habe sehr viele Projekte gemacht und ich habe immer versucht, mindestens in jedes Projektteam eine Frau zu kriegen. Warum? Ja, Sie kennen die Informatiker ja nicht. Aber für mich waren die Frauen immer, und zwar immer, die verlässlicheren Mitarbeiterinnen. Um es den jungen Herrlichkeiten mal zu sagen. Ja. Allein wegen der Proportionen konnte ich nicht mehr. Natürlich kommt es auf die Leistung an, das ist keine Frage. Aber es scheint ein paar, entweder Sozialisierungseffekte oder genetische Effekte, ich kann das nicht sagen, die Frauen aus Managersicht zu besseren Partnerinnen machen als die jungen Herrlichkeiten, die dann mal das vergessen, die nie Lust haben, zu dokumentieren, die eher ihre künstlerische Freiraum ausleben wollen. Okay. Also, sie sind, gerade die Frauen sind sehr gefragt. Die Erfahrung habe ja nicht nur ich gemacht, das selber. Und dieses Bild ist in mehreren Sachen dann, das zeigt einfach nochmal die Entwicklung der Programmiersprachen. Das gehen wir jetzt nicht im Detail durch, keine Angst. Aber Sie werden irgendwann mal hören, die erste Programmiersprache war Plankalkül, höhere Programmiersprache. Wurde entwickelt von Konrad Zuse 1942 bis 1946. Dumm und doof ist nur, dass die Veröffentlichung zu Plankalkül 1957, 58 erfolgte und dann im Detail erst in den 60er Jahren. Und dass das nie richtig fertig war. Ja, das war ein Traum. Aber was habe ich von einem Traum, wenn ich den alleine für mich auslebe und das nicht publiziere? Das ist so ähnlich wie Charles Babbage 100 Jahre zu früh. Das kann ja auch vorkommen. Vielleicht war er es ja auch wirklich. Nur es ist nicht belegt. Also, gute Ideen gehören publiziert. Was dann wirklich passierte, war Fortran. Bis heute eine Sprache, die in ingenieurwissenschaftlichen, technischen Anwendungen genutzt und auch gepflegt wird. War auch die erste Programmiersprache, die breite Verwendung fand. Und dann COBOL und LISP. Hier sieht es zwar so aus, das sind alles US-Entwicklungen, COBOL, LISP und Fortran. ALGOL ist eine europäische Entwicklung, also wirklich eine schon multinationale europäische Entwicklung, algorithmisches Computer, also daher kommt das. Es ist nur ein bisschen später, es gab zwar eine rudimentäre Sprache 1958, aber die war so einfach, die zählt nicht, brauchbar war sie ab 1960, sodass man ALGOL auch nicht zu diesen ersten Sprachen gehört. Und da sehen Sie dann auch die erste Softwarekrise, das als Lösung die strukturierte Programmierung, die wir jetzt als erstes auch machen und danach die objektorientierte Programmierung und dann die Entwicklung dieser vielen Sprachen, die es da gibt. Also übrigens, das sind ja nicht alle, ne? Ich meine, stellen Sie sich die Folie vor, da wären 8000 drauf. Aber es gibt von O'Reilly gibt es eine ausgefeiltere Karte. Und das ist so ein Band, das man sich auch ausdrucken kann, kann man sich zusammenkleben. Ich glaube, ist jetzt inzwischen 6 Meter lang, wo die ganzen Folien, also die ganzen Versionen und so weiter dieser Sprachen da aufgeführt sind. Okay. Auch die Objektorientierung war schon, und das ist interessant, war eine der Ideen auch zur Überwindung der ersten Krise schon. Aber da setzte sich diese Idee nicht durch. Ja, also nicht, dass das blödsinnig war, aber man begriff noch nicht die Notwendigkeit oder das Potenzial. Ja, also es ist wie im richtigen Leben, Sie können mit etwas zu früh sein und dann nützt die beste Idee nichts. So ist das manchmal. So geht das weiter, vieles, 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 Objektorientierung da in der Mitte und jetzt am Ende, das wird immer dichter, das hier zu malen. Was ich Ihnen hiermit nur sehen würde, Sie lernen jetzt als Pflicht von diesen hier angegebenen Sprachen 3. Das ist hier ganz zu Anfang Python. Und rechts dieses Prozent ist die Anzahl der aktuellen Softwareprojekte, also weltweit. Das ist vom Tiobe-Index. Und 4% aller Softwareprojekte, industriellen Softwareprojekte, werden in Python gemacht. Also es ist keineswegs eine unbedeutende Sprache und Sie werden es sehen. Aber deutlich mehr werden zum Beispiel in Java gemacht, das werden Sie dann im dritten Semester lernen. Relativ unbedeutend ist dagegen Haskell, aber eben auch noch da. Und Sie sehen, andere Projekte oder andere Sprachen werden auch benutzt. ISO, also C und C++ haben auch einen sehr hohen Anteil. Und auch das können Sie hier lernen, aber das findet in speziellen Kursen, die während der Semesterferien stattfinden, in Intensivkursen statt. Können Sie sich dann aber auch anrechnen lassen. Komme ich gleich nochmal drauf. Also ich denke, Sie können die ganze moderne Welt der Programmiersprachen hier erlernen. Aber das Wichtige, das wirklich essentiell Wichtige ist, dass Sie am Ende dieser 3 Semester, also Python im 1. Semester, Haskell im 2. Semester, und Java im Programmierpraktikum im 3. Semester, dass Sie dann gelernt haben, sich eine neue Sprache selber anzueignen. Ja? Und zwar funktioniert es immer nach demselben Mechanismus. Also feststellen, welche Konzepte, welche Paradigmen stecken hinter der Sprache, wie werden bestimmte, wie findet für Unterprogramme, also für Teilprogramme, die Parameterübergabe statt und so weiter. Also viele solcher Details und es sind immer dieselben Fragen, die Sie sich stellen müssen. Und wenn Sie da dann die Antworten drauf finden, dann können Sie mit ein bisschen, das sind ja sehr reduzierte Ausdrucksmöglichkeiten, also von den Verben her, die auch oft noch sehr ähnlich sind, können Sie direkt die neue Sprache verstehen und partiell dann auch programmieren. Das müssen Sie gelernt haben und deshalb ist die Auswahl so, wie sie ist. Hier ist nochmal, das ist nach Popularität dann geordnet und dann sehen Sie, dann steigt mal eins geht es runter. Das kann sich aber monatlich, kann sich das aber ändern. Das ist nicht wirklich was Bedeutendes. Hier sehen Sie auch nochmal das Bild, wie sich das ist. Also hier oben, das ist Java und C++, die schlagen sich immer so ein bisschen um den Spitzenplatz. Python ist irgendwo hier, war auch schon mal höher, aber wird auch hier so auf der Ebene bleiben als Skriptsprache, aber eine wichtige Skriptsprache. Übrigens, Python wird eben auch gerade bei Google und noch bei irgendeinem großen, kann sein bei eBay, wird das eingesetzt, einfach um diese schnellen Reaktionen auf dem Server durchführen zu können. Ja? Also schnell mal das hacken und das mal machen und das mal machen und ausprobieren, das wird dann in der Regel in Python gemacht. Gut. Wie geht es weiter dann Programmierausbildung? Hier haben Sie das nochmal aufgeschrieben, Programmierpraktikum. Im Programmierpraktikum im dritten, wenn Sie jetzt gelernt haben, als Einzelkämpfer zu programmieren, dann kann man als nächstes versuchen, Sie in einem kleinen Team, zu viert dann meinetwegen, an eine größere Aufgabe heranzugeben. Und dann sollen Sie in dem Team eine größere Aufgabe lösen. Da geht es dann auch darum, Aufgaben und Verantwortlichkeiten zu verteilen, Schnittstellen festzulegen, gegen die Schnittstellen zu programmieren, sich auf die Kommilitoninnen und Kommilitonen zu verlassen. Ja, das ja, passiert dann da und es klappt auch. So dass Sie im Ganzen 27 Credit Points werden Sie mit Programmieren zubringen müssen. Und diese Zahlen, einhalb, das steht nicht einhalb, sondern für die eine Gruppe, die im Wintersemester anfängt, ist die erste Spalte und für die, die im Sommersemester anfangen, die zweite Spalte. Aber Sie machen im Grunde genommen dieselben Veranstaltungen durch. Und der Übergang zu Java wird auch noch unterstützt durch einen Intensivkurs, der im September oder August, September immer stattfindet und in dem Sie dann den Übergang sich aneignen können. Gut, aber dann geht es weiter. Wie gesagt, programmieren können Sie hier viel lernen. Sie können noch weitere Sprachen lernen in Intensivkursen, immer in den Semesterferien, C++, C#, Microsoft ist ja der moderne IBM, muss immer ein bisschen was anders machen und hat so einen Java-Clone gebastelt und durfte es nicht Java nennen und hat es dann C#, also dieser Lattenzaun, das spricht man Sharp, erfunden. Objective-C ist dasselbe, auch Apple ist so ein Ding, macht einen eigenen Kram, ja. Ist dieses Java C++ von Apple. Aber brauchen Sie, um das iPhone oder iPad zu programmieren. Fortran wollen auch einige Kollegen, bin ich noch nicht sicher, ob das angeboten werden wird. Aber das andere wird sicherlich angeboten. Sie können sich in funktionaler Programmierung noch vertiefen, wenn Sie wollen. Und in jedem Praktikum, ob es Computergrafik, ob es Betriebssysteme, ob es was es auch immer ist, werden Sie weiter programmieren. Sie müssen programmieren. Das heißt, je nachdem, wie Sie es auswählen, das ist alles Wahl. Das können Sie machen, das müssen Sie nicht machen. Sie sind trotzdem anständige Informatiker, aber Sie können sich von diesem Baum einiges pflücken. Gut, Soweit zur Vorstellung, was findet aktuell statt. Vielleicht noch ein paar Worte zu den Professuren. Das sind also alle Professuren, ist im Moment keine ausgeschrieben mehr, die im Bereich der praktischen Informatik aktiv sind. Wenn darüber steht, der Pfeil geht zu AI, AI steht für angewandte Informatik. Also da ist es manchmal ein bisschen künstlich und schwer, genau diese Personen und genau diese Professuren einem Bereich zuzuteilen. Allgemein Informatik, das Institut ist sehr, sehr kollegial. Das ist für uns vollkommen unbedeutend, wo wir sind. Man muss es der Welt ja auch erzählen können. Und wichtiger sind vielleicht die Themen, die die Leute vertreten. Also Rüdiger Brause, den Sie am 2. ab Weihnachten etwa noch kennenlernen werden in dieser Veranstaltung, macht adaptive Systemarchitekturen. Er beschäftigt sich dann auch mit Betriebssysteme, macht auch die Veranstaltung Betriebssysteme, aber eben auch solche Geschichten aus der KI, also künstlichen Intelligenz wie neuronale Netze und so ein Quatsch. Der Ivan Kiesel macht Software für Hochleistungsrechner, den hatte ich heute Morgen auch schon erwähnt. Also er arbeitet zusammen mit Volker Lindenstrut, der jetzt in der technischen Informatik da ist und deshalb hier nicht angeführt ist, für diese Hochleistungsrechner. Ich mache Computergrafik, grafische Datenverarbeitung, also erzeuge schöne Bilder und freue mich über die hässlichen Bilder, die mir die Studis abliefern. Also Fächer da sind dann vor allen Dingen HCI, also Grundlagen der Computergrafik, ich denke mal, ist ein ganz wichtiges Fach, aber eben auch HCI, Human Computer Interaction. Also wie baue ich gute User Interfaces und was ist überhaupt gut und was ist Käse? Und das gehört auch dazu, aber eben auch andere Sachen, bis hin zur Animation. Also wie erzeuge ich eine Walt Disney Animation und alles das, was Sie in modernen Filmen finden. Das ist ja interessant, dass ein moderner Kinofilm eigentlich immer im Rechner errechnet wird heute. Alle Special Effects sind errechnet. Also ist ein gut Stück Informatik bei. Aber auch so Sachen wie Augmented Reality, also dass man in der Realität irgendwo Zeichen hat, die der Rechner erkennen kann und dann kann er Ihnen Informationen dazu geben und all so. Müssen Sie mal gucken. Sehen Sie dann noch, das ist jetzt alles zu viel. Dann der Rudolf Meester, der macht visuelle Sensorik und Informationsverarbeitung. Also im Kern macht er eigentlich Bildverarbeitung. Das ist so ein bisschen so ein Pardon zu mir. Also ich mache die generative Seite, ich erzeuge Bilder und er ist derjenige, der versucht, mit der Kamera aufgenommene Bilder zu verstehen. Die Herausforderung ist, dass mein Problem eigentlich viel, viel einfacher ist als sein Problem. Also algorithmisch ist sein Problem viel, viel schwieriger. Das merkt man zum Beispiel daran, wenn Sie Bildforensik betreiben wollen. Bildforensik ist das, herauszufinden, wurde ein Bild manipuliert. Okay? Wurde daran gefotoshoppt, so ein bisschen. Oder auch ein bisschen mehr. Wurde es retuschiert? Ja, das ist eigentlich immer die Frage. Ich sage mal, 95% der Fälschungen sind für einen geübten Betrachter an ein paar Charakteristika, die ich Ihnen jetzt nicht genau erzähle, aber sofort zu erkennen. Mit ein paar Tricks oder Hilfsmitteln oder Werkzeugen. Ja? Aber die wirklich guten Fälschungen, das heißt, hat man einen Fälscher, der das auch alles weiß, wie man das erkennen kann und was er nicht tun darf, kann es sehr, sehr schwierig werden, das zu beweisen. Sie sehen das auch manchmal, im Moment ja nicht so oft, aber wenn mal angeblich wieder ein neues Al-Qaida-Video aufgetaucht ist, braucht der CIA 2 Tage, um zu sagen, ja, das ist echt. Das hat ja einen Grund. Ja? Es ist einfach wirklich richtig schwer. So, dass ich auf der Seite bin, also ich sage auch immer, trau keinem Bild, das du nicht selbst gefälscht hast. Ja? Es ist möglich, dass wir Leute im Video etwas sagen lassen, was sie nie im Leben gesagt haben. Und trotzdem sind die Lippen richtig und synchron zum Text. Ja. Ist noch ein bisschen starr, aber das ist nur noch eine Frage der Zeit. Dass jeder von Ihnen, das ist prima für die Prüfung, ne? Wenn Sie als Video vor mir auftauchen würden, würden Sie immer das Richtige sagen. Okay. Das sind so diese Professuren. Ramesh macht System Engineering, also er baut größere Systeme, vor allen Dingen auch fürs Bildverstehen und auch fürs Lernen, Kognition. Schmidt-Schaus, den werden Sie im zweiten Semester kennenlernen, vertritt einmal den Bereich Sprachen, funktionale Sprachen, löst diese Probleme. Ihn darf man ja nicht loben, wenn ich ihn direkt sehe, aber hier darf ich ihn ja mal loben. Löst die Probleme in der Community, die wirklich schwer sind. Ja? Sie werden ihn aber kennenlernen als sehr, sehr ruhigen und bescheidenen Menschen. Sehr angenehm. Gabriel Wittum macht Modellierung und Simulation, also ist derjenige, der die Großrechner dann nutzt, um Probleme in den Naturwissenschaften, in den Finanzwissenschaften, im Engineering, also im Maschinenbau zu lösen. Ab Januar werden wir auch einen neuen Kollegen haben, Reichenbach heißt der, der macht Software Engineering, vielleicht auch für Sie gerade interessant. Er war bisher bei Google und kommt jetzt hierher und wird im Bereich Software Engineering vertreten. Und last not least, Roberto Ciccari macht Datenbanken und Informationssysteme. Roberto, weiß ich nicht, ihn selbst oder Dr. Tolle, werden Sie auch im zweiten Semester mit SQL kennenlernen. Gut, ich könnte mir vorstellen, dass da noch ein paar mehr reinpassen in diesem Bereich, aber es wird im Moment nicht möglich sein, weitere Professuren zu kriegen. Müssen wir mal gucken. Das ist der Bereich, und der ist eigentlich ziemlich breit, den Sie hier in Frankfurt im Bereich der praktischen Informatik erleben können. Und dass das ziemlich viele sind, ist gut für Sie, weil damit haben Sie eine Auswahl und sind nicht beschränkt auf wenige. Und das sieht sich ja auch, wenn Sie, das sollen Sie jetzt nicht lesen, ne? Also nicht, dass Sie jetzt versuchen, das zu lesen. Aber Sie sehen, jedes Kästchen steht für eine Veranstaltung und das sind die Möglichkeiten, die Sie dann ab vierten Semester haben im Bereich der praktischen Informatik. Das ist ziemlich viel, also praktische und angewandte Informatik. Da können Sie sich aussuchen, das können Sie gar nicht alles machen. Ich glaube, wie viele Punkte müssen Sie machen? Also um die 20 irgendwo, also 2, 3 Veranstaltungen. So, ich hatte gesagt, ich schaffe es in einer Stunde und siehe da, wir haben es genau geschafft. Für ein paar Fragen müsste aber noch ein bisschen Zeit sein. Ab dem wievielten Semester Sie in die Anwendungsfächer geben? Ja, eine Nebenfächer gibt es bei uns nicht. Ich sage Ihnen jetzt mal warum. Schuld daran bin ich, früher hieß das Nebenfach. Aber ich finde, Nebenfach klingt immer so ein bisschen despektierlich, so abwertend. So. Ist halt so daneben her. Für uns ist es aber wichtig, dass Sie mindestens ein Fach, das zweite können Sie im Master dann, könnten Sie im Master machen, aber mindestens ein Fach belegen. Ich würde sagen, machen Sie es am dritten Semester. Dazu werde ich aber noch was sagen. Nebenfachwahl ganz am Ende dieses Semesters. Also jetzt müssen Sie es nicht. Also was man machen kann, welche Sondervereinbarungen. Für Sie unheimlich reizvoll. Sie können jedes Anwendungsfach nehmen oder als Anwendungsfach jedes Fach, das hier in Frankfurt gelehrt wird. Also auch katholische Religion, weiß nicht, ob das was für Sie wäre, ist ein mögliches Anwendungsfach, hatten wir auch schon. Übrigens, das ist gar nicht so ganz fernliegend, das klingt ein bisschen blöd, ja. Aber wissen Sie, dass die katholische Kirche das größte Medienunternehmen der Welt ist? Ja, also nicht etwa Warner oder irgendwas, sondern die katholische Kirche, ja. Und Sie brauchen auch gute Leute. Aber eben auch Psychologie, Soziologie, Medizin und so weiter und so weiter. Ein paar Fächer sind geregelt und die anderen erfahren Sie dann, wie Sie das machen können. Aber Sie können von der Ordnung her jedes Fach studieren. Sinologie gab es viele. Japanologie gibt es auch 1, 2, 3 Leute, die das als Anwendungsfach machen. Bitte? Ja, meinen Sie, die Japaner brauchen keine Informatik? Bitte? Ja, zum Beispiel Sprachübersetzung, automatische Sprachübersetzung und riesen viele Programme. Ich meine, natürliche Sprachen zwischen uns Menschen erzeugen Probleme und Herausforderungen. Also Sie verlassen sich, wenn Sie in Japan ein Hotel finden wollen, verlassen Sie sich darauf, dass die Leute Englisch sprechen. Tja, vielleicht geht es ja auch mit Hilfe eines Computers. Also Hotelreservierungen geht inzwischen. Aber eben nur, das ist übrigens so, Sprachverstehen ist eine der riesengroßen Pleiten auch der Informatik. Weil diese kleine Firma IBM war ja immer schon ganz gut im Marketing. Und die haben in den 60er Jahren, Anfang der 60er Jahre, ich will jetzt nicht lügen, ich habe es nicht genau nachgelesen, aber 63 oder 64, haben sie wirklich geglaubt, die Sprachübersetzung, die automatische Sprachübersetzung haben sie geschafft. Und dann haben sie das auch so getan als Produkt und haben auch ein Programm vorgeführt, was angeblich vom Russischen ins Englische übersetzte. Aber das war ein echter Türke. Also es war ein echter Betrug. Und also mit der Zeit haben sie mitgekriegt, oh, Vorsicht, dieses Programm ist echt schwieriger, also dieses Problem ist schwieriger, als wir gedacht haben. Und dann haben sie sich da wieder rausgelogen. Und das ist auch charakteristisch. Viele Leute haben gedacht, bestimmte Probleme, die lösen wir so in den nächsten 2, 3 Jahren. Ja? Und dann stellen sich diese Probleme als wirklich hart heraus. Und das müssen Sie natürlich, und das können Sie nur feststellen mit Hilfe der Theorie, ist es wirklich hart? Ja? Das können Sie nicht durch Ausprobieren rausfinden, weil Sie haben ja so viele Möglichkeiten. Ist es jetzt wirklich hart oder nicht? Und automatische Sprachübersetzung, alles das, was dazu gehört, ist ein echtes Problem. Für Programmierer allein, Sie werden es ein bisschen sehen, die verschiedenen Zeichensätze, also Kyrillisch und was weiß ich, alles das ist in der Praxis ein Riesenproblem. Bitte? Ist ein Riesen... Naja, glauben Sie es mir, wenn Sie in der Praxis mal da rankommen, es ist ein Riesenproblem. Aber es gibt natürlich Lösungsansätze dafür. Aber dieser ganze Quatsch der Internationalisierung, also wenn Sie ein Programm schreiben wollen, das Sie nicht nur am deutschen Markt verkaufen wollen, wie gestalten Sie dieses? So einfache Fragen, wie groß machen Sie denn die Boxen, also die für irgendwelche Nachrichten oder für Buttons, um da drauf zu drücken, für die Beschriftung, wie groß machen Sie denn die? Normalerweise werden Sie die Krise kriegen als Designer oder auch als Entwickler dann, wenn Sie mit einmal das dann in Französisch machen müssen, weil das alles so unendlich lang wird. Gar kein Platz mehr auf dem Button. Aber das alles umzugestalten, das geht quasi nicht. Ja? Was schon gar nicht geht, ist, dass die Buttons dann an einer anderen Stelle sind. Das heißt, das Programm sieht ganz anders aus im Deutschen wie im Französischen. Das geht nicht. Ja. Also beliebig viele solche nickligen Probleme, aber interessante Probleme und auch Probleme, die Spaß machen. Also Probleme immer Herausforderungen. Ja. Gut. Einen Ihrer Kommilitonen oder Kommilitoninnen fragen. Der ist nämlich einheitlich, aber ich schreibe ihn nochmal an. Oder weiß es einer von euch? Dann schreibt er schon, jetzt muss ich es gar nicht mehr anschreiben. BRG1213. Und dann geht's. Gut, ich entlasse Sie jetzt freudig erregt in ein schönes Wochenende. Genießen Sie dieses Wochenende, genießen Sie die schönen Tage. Und wir sehen uns wieder am Montagmorgen. Tschüss.